SRF 1.
.30 Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Das sind die Themen.
Im Namen des Volkes. Die Verfassungsbeschwerden werden verworfen.
Die Europäische Zentralbank darf unbegrenzt Staatsanleihen von Krisenstaaten kaufen. Wir schauen den Entscheid des deutschen Bundesverfassungsgerichts genauer an. Handel ohne Grenzen. In der Schweiz formiert sich Widerstand gegen die großen weltweiten Freihandelsabkommen. Dann, die Waffenlobby ist stärker als der Schrecken. Trotz des Attentats in Orlando will der US-Senat kein schärferes Waffengesetz.
Die NRA hat eine hohe politische Macht und das drückt sich dann eben in solchen Abstimmungen aus, die gegen den Mehrheitswillen in den Umfragen der Bevölkerung sind.
Sagt der USA-Kenner Christoph von Marschall im Rendezvous-Gespräch. Und um eins, Leben im Krieg. In einem neuen Buch und bei uns im Tagesgespräch schildert die Journalistin Karin Leukefeld den Alltag in Syrien. Im Studio sind Brigitte Kramer und Fabian Schlup mit den Nachrichten.
Das Euro-Rettungsprogramm der Europäischen Zentralbank EZB ist mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar. Das hat das deutsche Bundesverfassungsgericht entschieden. Heißt, die EZB darf mit Hilfe Deutschlands im Ernstfall Euro-Staaten stützen, die in finanzieller Not sind. Das Gericht wies mehrere Klagen gegen das sogenannte OMT-Programm ab. Es dürfe aber nur unter Auflagen durchgeführt werden, urteilten die Richter. Das Rettungsprogramm war im Jahr 2012 von der EZB ins Leben gerufen worden. Bisher kam es noch nie zum Einsatz. Allein die Ankündigung, unbegrenzt Anleihen von Krisenstaaten zu kaufen, beruhigte damals aber die Finanzmärkte. Die EU-Mitgliedstaaten wollen die Wirtschaftssanktionen gegen Russland um ein halbes Jahr verlängern. Die Strafmaßnahmen wurden vor 2 Jahren wegen des Ukraine-Konflikts verhängt. Da es im Friedensprozess in der Ostukraine nicht genug Fortschritte gegeben habe, wollen die Diplomaten der EU-Mitgliedstaaten die Sanktionen beibehalten. Diesem Beschluss muss noch der EU-Rat zustimmen. In der belgischen Hauptstadt Brüssel hat am Morgen ein Bombenalarm für Aufregung gesorgt. Ein Mann hatte sich bei der Polizei gemeldet und angegeben, er trage einen Sprengstoffgürtel. In der Folge war es in der Nähe des betroffenen Einkaufszentrums zu einem Antiterroreinsatz der Polizei gekommen. Der Mann wurde festgenommen, der Sprengstoffgürtel stellte sich als Attrappe heraus. Wegen des Vorfalls hat der Regierungschef Charles Michel den nationalen Krisenstab zusammengerufen. In der Schweiz formiert sich Widerstand gegen anstehende Freihandelsabkommen. Das heute gegründete Bündnis, gemeinsam gegen TTIP, TISA und Co., warnte an einer Medienkonferenz, die Abkommen hätten einen Abbau der Demokratie zur Folge. In einem offenen Brief an Bundespräsident Johann Schneider-Ammann verlangt das Bündnis, dass die Öffentlichkeit über den Inhalt der Verhandlungen informiert wird und dass über die Abkommen abgestimmt wird. TTIP ist das transatlantische Freihandelsabkommen, über das die EU und die USA verhandeln. TISA ist das internationale Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen, über das derzeit 50 Länder verhandeln, darunter auch die Schweiz. Schweizer Unternehmen haben im Mai mehr Waren ein- und ausgeführt als im Vorjahresmonat. Sowohl Importe als auch Exporte stiegen bereinigt um über 5,5%. Das zeigt die Außenhandelsstatistik der Eidgenössischen Zollverwaltung. Ein deutliches Plus gab es bei den Ausfuhren in der chemisch-pharmazeutischen Branche. Die Schweizer Uhrenbranche hingegen verzeichnete ein klares Minus. Gefährdet das Bundesamt für Gesundheit mit seiner Love-Life-Kampagne die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen? In dieser Frage muss das Bundesgericht entscheiden. Die Eltern von 35 Kindern und Jugendlichen ziehen eine Beschwerde gegen die Kampagne ans Bundesgericht weiter. Sie stören sich am Werbespot, in dem Paare beim Sex gezeigt werden. Mit einer Beschwerde beim Bundesamt für Gesundheit wollten sie 2014 erreichen, dass die Kampagne eingestellt wird. Sowohl das Bundesamt wie auch das Bundesverwaltungsgericht haben die Beschwerde abgewiesen. Ein Arbeitsweg in der Schweiz ist durchschnittlich 14,5 Kilometer lang. Im Schnitt brauchen die Pendler von Tür zu Tür eine halbe Stunde, wie das Bundesamt für Statistik berechnet hat. Mehr als die Hälfte pendelt im Auto. Die Zahl der Autopendler nimmt aber von Jahr zu Jahr ab, während die Zahl der Zugpendler zunimmt. Insgesamt fahren 30% mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit. In der Ortschaft Savenwil im Kanton Aargau entsteht keine Containersiedlung für Asylsuchende. Private hätten zwei dreistöckige Gebäude geplant, in denen fast 100 Personen hätten untergebracht werden sollen. Die Regierung des Kantons Aargau hat nun entschieden, das Projekt nicht weiter zu verfolgen, aus zeitlichen und finanziellen Gründen. Auch in der Bevölkerung war der Widerstand groß, ging das Baugesuch gegen über 120 Einsprachen ein. Die französische Schriftstellerin Benoît Cru ist im Alter von 96 Jahren gestorben, das teilt ihre Familie mit. Cru wurde bekannt durch zahlreiche Texte zur Geschichte des Feminismus. Berühmt wurde sie durch ihren Roman «Salz auf unserer Haut». Er beschreibt das Verhältnis einer verheirateten, gut situierten Französin mit einem Fischer aus der Bretagne. Der Bestseller wurde 1992 verfilmt. Das Wetter: heute gibt es im Norden ein Gemisch aus etwas Sonne, vielen Wolken und lokalen Regenschauern. Dazu gibt es Temperaturen um 21 Grad. Im Süden scheint zeitweise die Sonne bei 25 Grad. Morgen gibt es viel Sonnenschein und es wird 27 bis örtlich 31 Grad heiß.
Sommer 2012. EZB-Chef Mario Draghi kündigt an:
The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
Die Europäische Zentralbank wolle alles tun, um Europa vor Krisen zu bewahren. Konkret, die EZB sei, wenn nötig, bereit, uneingeschränkt Staatsanleihen von Krisenstaaten aufzukaufen. Heute nun stand die EZB wegen dieses Programms vor dem deutschen Bundesverfassungsgericht. Und die Richter haben entschieden, das Programm ist rechtens, allerdings unter Bedingungen. Das Bundesverfassungsgericht ist dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs gefolgt und hat mehrere Klagen abgewiesen. Frage nun an Deutschland-Korrespondent Peter Vögeli. Das deutsche Verfassungsgericht hat hier über eine europäische Angelegenheit entschieden. Wie ist das überhaupt möglich?
Das ist eigentlich das Spannendste am Ganzen, auch aus Schweizer Sicht. Das deutsche Verfassungsgericht kann natürlich nicht über europäisches Recht urteilen, aber es sagt, Deutschland hat Kompetenzen an die EU abgegeben, in diesem Fall an die Europäische Zentralbank EZB. Und wir, das Verfassungsgericht, überprüfen, ob die EZB diese Kompetenzen überschritten hat. Ob sich die EZB also Kompetenzen auf Kosten der deutschen Steuerzahler anmaßt, Kompetenzen, die es gar nie erhalten hat. Und im konkreten Fall war die Frage, macht die EZB mit diesem Anleihenprogramm Wirtschaftspolitik? Das wäre nicht im Rahmen der Kompetenzen, die Deutschland übertragen hat. Oder macht es mit diesem Anleihenprogramm Währungspolitik? Das wäre okay. Und auf dieser Grundlage, sagt das Bundesverfassungsgericht, haben die über 10'000 deutschen Bürger ein Recht darauf gehabt, zu klagen. Und es sagt auch, das ist eben interessant für die Schweiz, als Bürger hat man auch etwas zu sagen.
Nun hat aber eben dieses Bundesverfassungsgericht noch vor 2 Jahren keinen Hehl daraus gemacht, dass es diese Aufkäufe von Staatsanleihen für problematisch hält. Warum die Kehrtwende?
Das war tatsächlich eine Kehrtwende. Karlsruhe kam vor 2 Jahren zum Schluss, dass diese Kompetenzen überschritten seien. Dann hat es den Fall zur rechtlichen Beurteilung dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Das ist in der EU üblich, das heißt Vorabentscheid. Es ist also eine Art Rechtsgutachten des Europäischen Gerichtshofs mit dem Ziel, dass das EU-Recht einheitlich und eben von Spezialisten ausgelegt wird. Dann kommt aber der Fall zurück an das Gericht, in diesem Fall nach Karlsruhe. Und die Richter haben gesagt, das europäische Recht wird natürlich in Europa entschieden und die EZB hat ihr Mandat nicht verletzt, höchstens gedehnt.
Welche Bedeutung hat denn nun dieses Urteil?
Gut, politisch ist es perfekt für die EU, aber auch gesichtswahrend für Karlsruhe. Das Vorgehen der EZB gilt also jetzt als rechtmäßig. Aber Karlsruhe pocht darauf, dass es etwas zu sagen hat, auch in solchen Fragen, dass es eben Leitplanken setzt, wie es in Karlsruhe immer so schön heißt. Vor dem Urteil haben viele befürchtet, dass die beiden Gerichte politisch Schaden nehmen, weil sie über Kreuz liegen. Und der Vorsitzende Richter in Karlsruhe hat heute betont, dass die komplizierte Rechtsprechung in der EU in einem Geist des Zusammenarbeitens erfolgen soll. Und so war es auch.
Noch diese Woche entscheidet Großbritannien, ob es in der EU bleiben will oder nicht. Hat dieses Urteil auch vor diesem Hintergrund Bedeutung?
Also Karlsruhe schert sich in der Regel nicht um wichtige europäische Daten, aber dieses Urteil ist für die Brexit-Gegner, also für die Befürworter des sogenannten Remain, perfekt. Sie können sagen, seht, auch in der EU haben die Bürger und die Mitgliedstaaten durchaus etwas zu sagen.
Nun stellt das Bundesverfassungsgericht doch Bedingungen auf. Welche Einschränkungen sind das denn?
Es sind 5 Bedingungen, zum Beispiel die EZB darf solche Ankäufe von Staatsanleihen nicht vorher ankündigen oder das Volumen dieser Ankäufe muss begrenzt sein. Das sind also Bedingungen, welche dieses Programm in Richtung Währungs- und nicht in Richtung Wirtschaftspolitik drängen. Das sind eben die berühmten sogenannten Leitplanken für das europäische Recht aus Deutschland, also aus Karlsruhe.
Bisher hat die EZB vom umstrittenen Programm zum Kauf von Staatsanleihen noch gar nie Gebrauch gemacht. Trotzdem wurde es so heftig darum gestritten. Warum eigentlich?
Es wurde noch nie Gebrauch gemacht, aber es hätte ja sein können oder es könnte immer noch sein. Und den Deutschen geht es vor allem und vor allem dem Verfassungsgericht in Karlsruhe geht es ums Prinzip. Die deutschen Vertreter der Bundesbank im EZB-Rat sind berüchtigt für die Frage, wo steht das? Und die anderen lachen dann nur. Deutschland liebt Gerichte und Regeln. In diesem Fall ist das auch völlig in Ordnung, denn es ging um eine grundsätzliche Frage. In der Eurokrise hat Brüssel das eigene Recht nämlich nicht eingehalten. Und deshalb wollen die Deutschen ein Auge darauf halten und das gerade das Verfassungsgericht in Karlsruhe ist sehr sensibel und will sich nicht von Brüssel entmachten lassen und pocht immer darauf, dass es die eigenen Kompetenzen behalten will.
Danke für diese Einschätzungen, Peter Vögeli in Berlin. Ja, und so geht es hier im Rendezvous weiter. Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich übernehmen eine Mehrheit am kriselnden Bündner Stromkonzern Repower. Wir fragen, was bringt dieser Energieschub aus dem Unterland? Die Bauern in Nordengland profitieren von einem großzügigen Zustupf der EU. Trotzdem wollen die meisten den Brexit. Unsere Reportage aus Cumbria zeigt, warum. Und wenn Spanien am Sonntag ein neues Parlament wählt, spielen die Jungen eine zentrale Rolle. Sie wollen nur eines, ein besseres Land. Weltweit sollen im Handel Grenzen fallen. Derzeit werden 2 große Freihandelsabkommen verhandelt, TTIP und TISA. Kommen sie zum Abschluss, wird auch die Schweiz davon betroffen sein. Und das löst hierzulande Unbehagen aus. Deswegen haben sich Parteien, Verbände und NGOs zu einem Bündnis zusammengeschlossen und fordern mehr Transparenz. Anna Lehmann-Meyer.
Sie sind von großem Ausmaß, die Freihandelsabkommen, die den Protest hervorrufen. TTIP, das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA beispielsweise, könnte die größte Freihandelszone der Welt zur Folge haben. Die Schweiz sitzt nicht am Verhandlungstisch. Dennoch würde das Abkommen auch Auswirkungen auf die Schweiz haben. Stefan Giger, der Generalsekretär des VPOD, welcher Teil der Opposition gegen die Freihandelsabkommen ist.
In den USA gibt es keine Deklarationspflicht für gewisse giftige Stoffe. Diese Produkte könnten dann in der Schweiz verkauft werden über den Umweg des TTIP-Abkommens über die Europäische Union.
Die Schweiz müsste dann plötzlich Schlorhühner und Gentech-Getreide verspeisen. Der hohe Schweizer Standard bei Umweltschutz, Lebensmittelqualität oder Service Public stünde auf dem Spiel. Daher fordert das Bündnis von Linksparteien, Verbänden und NGOs 2 Dinge. Erstens, die Möglichkeit, die Freihandelsabkommen, sollten sie dann zum Abschluss kommen, dem Referendum zu unterstellen. Und zweitens, mehr Transparenz. Der Bund solle besser informieren, was bei diesen Freihandelsabkommen für die Schweiz auf dem Spiel stehe, so die grüne Nationalrätin Maya Graf.
Die Leute auch in der Schweiz sollen informiert sein darüber, was beim TTIP zwischen den EU und zwischen USA auf dem Spiel steht und dann die Schweiz natürlich betreffen wird, weil sie ja die grössten Handelspartner sind.
Dass es nicht genug Informationen darüber geben, diese Kritik kann der emeritierte Professor für Wirtschafts- und Völkerrecht Thomas Gauthier nur bedingt nachvollziehen. Es liege in der Natur der Sache, dass Verhandlungen geheim seien. Zudem seien unüblich viele Informationen erhältlich.
Also man kann auf der Webseite der EG-Kommission von DG Trade kann man die TTIP-Verhandlungen und die Verhandlungspositionen der EU finden. Das ist noch nie der Fall gewesen und ein Novum und eigentlich ein großer Gewinn für die Transparenz.
Das hat auch geholfen, dass das Freihandelsabkommen in der EU breit diskutiert wird, vor allem in der Zivilgesellschaft. Eine Debatte, die sich die Allianz gegen die Freihandelsabkommen in der Schweiz mit dem heute gegründeten Bündnis ebenfalls erhofft.
Anna Lehmann-Meyer. Die meisten großen Stromkonzerne sind in der Krise. Da bildet auch die Bündner Repower keine Ausnahme. Nun soll Hilfe aus Zürich kommen. Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich, EKZ, und ein Fonds der Grossbank UBS wollen grosse Anteile übernehmen. Die EKZ zum Beispiel wollen 90 Millionen Franken investieren und würden damit zum wichtigsten Aktionär. Heute Nachmittag werden die Repower-Aktionäre der neuen Beteiligung mit größter Wahrscheinlichkeit zustimmen. Nun bei mir Klaus Ammann von der Wirtschaftsredaktion. Die Strompreise sind im Keller, Investitionen in Stromkonzerne rentieren im Moment nicht. Warum geben die Zürcher Elektrizitätswerke und der UBS-Fonds nun Geld?
Ja, die beiden glauben eben an das zentrale Geschäft der Repower, an die Wasserkraft. Die glauben, dass diese Wasserkraft wieder rentieren wird. Und wenn man das glaubt, dann ist natürlich der jetzige Zeitpunkt ein guter zum Einsteigen. Die Wasserkraftwerke sind sehr tief bewertet, die Aktien sind günstig zu haben. Und deshalb macht das durchaus Sinn in dieser Perspektive.
Und ist dieser Optimismus auch berechtigt?
Ich glaube grundsätzlich schon. Die große Frage ist einfach, wie rasch die Wasserkraft wieder rentabel wird. Und da müssen die Beteiligten eben einen langen Atem haben. Repower alleine hätten diesen langen Atem nicht gehabt. In den letzten Jahren ist das Eigenkapital dahingeschmolzen wie Schnee an der Sonne. Jetzt mit der Kapitalaufstockung hat man neue Reserven. Und ob und wann mit Wasserkraft dann eben wieder Geld verdient werden kann, das hängt natürlich davon ab, wie sich die Nachfrage bzw. das Angebot auf dem Strommarkt entwickeln. Zurzeit ist zu viel Strom da, aus Sonne, aus Wind, vor allem aus Deutschland, aber auch aus Kohlekraftwerken und AKWs. Und zudem dümpelt die Wirtschaft eher vor sich hin. Das kann sich aber ändern. Es werden eher Kohlekraftwerke abgeschaltet, auch AKWs gehen tendenziell vom Netz in Europa. Und die Nachfrage nach Strom könnte rasant steigen, Stichwort Elektroautos. Und in dem Fall würde der Strom knapper, was für die Preise und so auch natürlich für die Wasserkraft gut wäre.
Aber eben, Sie sagen, das braucht einen langen Atem. Können sich die Geldgeber das leisten?
Ja, also bei der UBS, die macht keine genauen Angaben zu den Renditeerwartungen, aber ihr Fonds hat eine Laufzeit von 8 Jahren, also bis 2024 müsste da eine Rendite drin sein. Die EKZ gehen auch von einer längeren Durststrecke aus und sie können sich sicher solche längerfristigen Investitionen leisten, weil sie eben zurzeit wenig Strom selber produzieren, aber gutes Geld verdienen mit der Stromversorgung, weil sie viele private Endkunden haben, denen sie eben die nicht selber wählen können. Sie können denen den Preis diktieren. Kurz, klar, das Risiko ist da, aber sowohl die UBS als auch die EKZ wollen sogar noch vermehrt solche Investments anschauen. Wahrscheinlich überlegen sie sich auch zum Beispiel bei Alpiq ins Wasserkraftportfolio zu investieren.
Und was bedeutet dieser Einstieg der Zürcher für Repower, für Graubünden, wenn nun die Zürcher im großen Stil mitmischen?
Ja, das ist ein bisschen Ironie der Geschichte. Im Jahr 2000 haben sich verschiedene Bündner Energieproduzenten zu Rhaetia Energie zusammengeschlossen, genau eben, um ihre Kraftwerke vor dem Einfluss aus anderen Kantonen, natürlich auch vor allem aus Zürich, zu schützen. Später wurde Repower daraus. Aber das Unternehmen hat auf die falschen Pferde gesetzt, eben im Ausland Kohle-, Gaskraftwerke gekauft, AKWs betrieben, war zu stark abhängig von der einst lukrativen Stromproduktion und nun ist man eben trotzdem auf Geld aus Zürich angewiesen. Wahrscheinlich ist das aber vor allem ein emotionales Problem. Die EKZ und auch die UBS ziehen zumindest offiziell zurzeit am gleichen Strick wie die Repower-Führung. Sie wollen das Unternehmen eben neu ausrichten, fokussieren auf das Bündnerland, nur noch auf erneuerbare Energie setzen und vor allem auch der Hauptsitz von Repower soll in Graubünden im Puschlav bleiben.
Informationen von Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann. Besten Dank. Einmal mehr hat sich der US-Senat nicht dazu durchringen können, die Waffengesetze zu verschärfen. Trotz des Terrorangriffs auf einen homosexuellen Club in Orlando mit 49 Toten. Demokraten und Republikaner hatten jeweils eigene Vorschläge eingebracht, alle verfehlten jedoch eine Mehrheit. Die Demokraten zum Beispiel hatten vorgeschlagen, dass die rund 64.000 Menschen, die auf einer Flugverbotsliste stehen, keine Waffen kaufen dürfen, nach dem Motto «No fly, no buy». Christoph von Marschall ist diplomatischer Korrespondent beim Berliner Tagesspiegel und war langjähriger USA-Korrespondent. Ich habe ihn gefragt, was können die Republikaner denn gegen diesen doch plausiblen Vorschlag haben?
Ja, die Republikaner richten sehr stark ihre Aufmerksamkeit auf die Interessen der Waffenlobby, die sogenannte NRA, die National Rifle Association. Die NRA hat ein ausgeklügeltes System entwickelt, wie sie die Kongressmehrheit kontrolliert. Sie hat sozusagen eine Ratingliste, da werden alle Kongressabgeordneten, auch Senatoren, benotet, ob sie als pro-waffenfreundlich oder eher als waffenfeindlich eingestuft werden. Und die Mehrheit des Kongresses hat dort eine 1 und bemüht sich darum auch, damit sie von der NRA Wahlkampfspenden bekommt, um halt ihre Wiederwahl zu erleichtern. Also die NRA hat eine hohe politische Macht über den Kongress und das drückt sich dann eben in solchen Abstimmungen aus, die, das muss man ganz klar sagen, gegen den Mehrheitswillen in den Umfragen der Bevölkerung sind.
Und ist es nur der Einfluss der Waffenlobby oder ist es auch die Haltung dieser republikanischen Senatoren, dass sie die Waffenfreiheit, das Tragen von Waffen über alles stellen?
Das ist sehr, sehr richtig, dieser Hinweis. Es hat nämlich schon nicht damit zu tun, dass diese Senatoren oder Abgeordneten gegen ihre inneren Überzeugungen nur wegen Bezahlung, also korrupt, für eine Freiheit des Waffentragens sind und für die sehr lockeren Waffengesetze, sondern das stimmt eben auch überein mit der Haltung vieler ihrer Wähler. Amerika ist da wirklich zweigeteilt und es geht nicht dabei nur um eine Frage, ob man eher pro-republikanisch ist oder pro-demokratisch, sondern die eigentliche Trennungslinie ist, ob diese Amerikaner in Großstädten wohnen, in Ballungsräumen oder ob sie, wie man so sagt, auf dem flachen Land wohnen. Das Land ist dort natürlich zum Teil genauso wenig flach wie in der Schweiz, sondern das sind die Rocky Mountains, das sind bergige Regionen. Dort gehört die Jagd zum Lebensstil. Und wenn man in solchen Regionen lebt und nicht in einer Großstadt, dann sind das Haushalte, die für die Freiheit des Waffentragens sind, die auch in der Regel mehrere Waffen zu Hause haben und wo die meisten auch wissen, wie man mit Waffen richtig umgeht. Etwa die knappe Hälfte der US-Haushalte hat Waffen, etwas über 40%, aber das heißt gleichzeitig auch, über 50% der US-Haushalte haben keine Waffen. Und wenn Sie Republikaner sind, in einer Großstadt wie New York leben, dann sind Sie auch als Republikaner gegen die Freiheit des Waffentragens. Wenn Sie ein Demokrat in einem Jagdgebiet sind, sind Sie für die Freiheit des Waffentragens.
Man kann sich ja gar nichts mehr vorstellen, dass über diesen Amoklauf in Orlando hinausgeht. Also was müsste denn noch passieren, dass ein Umdenken stattfindet?
Es ist ein langer politischer Kampf und so traurig es klingt, man kann fast sagen, je öfter solche schlimmen Dinge passieren, wie in Orlando, in dem Club für Homosexuelle, in einer Grundschule in Connecticut, wo 20 Grundschüler ermordet wurden, in einem Kino wie in Aurora, Colorado, wo damals ein Attentäter auch mit einer Schnellfeuerwaffe auf Kinobesucher geschossen hat, je öfter das passiert, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die öffentliche Meinung sich verändert. Und wenn die öffentliche Meinung sich signifikant verändert, dann gibt es auch die Hoffnung, dass sich die Mehrheitsverhältnisse gegen die NRA im Kongress wenden. Es ist gerade eine Umfrage gemacht worden. Jetzt unter dem Eindruck von Orlando haben 57% der Amerikaner sich für die Wiedereinführung des Assault Weapon Bans ausgesprochen. Und Assault Weapon Ban heißt das Verbot, dass Privatpersonen solche Schnellfeuergewehre kaufen können, wie sie eigentlich für militärische Zwecke konstruiert werden und nicht für das private Sportvergnügen.
Sagt der Journalist Christoph von Marschall hier im Rendezvous. 7:07. Umgerechnet fast 40.000 Franken Subventionen aus Brüssel erhält jeder britische Bauer durchschnittlich im Jahr. Das ist immerhin das Gehalt eines Junglehrers, etwa im County Cumbria in Nordengland. Dennoch will mehr als die Hälfte der Bauern übermorgen Donnerstag aus der EU austreten. Warum sie ihre Zukunft nur noch im Alleingang sehen, zeigt die Reportage von Joe Schelbert.
Schlachtviehgant in Carlisle. In horrendem Tempo rattert der Ausrufer die Preisangebote der anwesenden Metzger herunter. Bei Stieren muss er meist bei etwa einem Pfund 30, also kaum 2 Franken pro Kilo Lebendgewicht, den Zuschlag geben. Bei Rindern sind die Preise besser, aber auch tiefer als vor ein paar Jahren. Zudem ist der Milchpreis in der EU so tief gesunken wie noch nie und so wird mehr geschlachtet, was die Preise weiter purzeln lässt. Raus aus der EU, meint daher Henry Ridley, der auf den Hügeln südwestlich von Carlisle eine Farm mit Mutterkuhhaltung betreibt. Als Bauer hat man natürlich Angst, dass die Subventionen nicht mehr fließen. Aber als älterer Mann weiß ich, dass es schon Subventionen gab, als wir nicht in der EU waren. Und so wird es auch nach einem EU-Austritt wieder sein. So argumentiert übrigens auch der britische Landwirtschaftsminister George Justice, der den Brexit unterstützt. aber konkrete Zahlen hat er noch nie genannt. Das aber sei der Punkt, meint Ridleys Kollege Wes Gove. Er will daher in der EU bleiben. Der Milchbauer aus den Pennines glaubt eher den Argumenten des britischen Bauernverbandes.
I think if we exit it, it'll be more difficult.
Ohne den großen EU-Markt wird es noch schwieriger. Und die Regierung hat uns nie gesagt, ob die Subventionen nach einem Austritt im selben Maße weiter bezahlt werden wie bisher.
We don't know actually what they're going to do, do we?
Henry Ridley ist da weniger besorgt. Er kennt die Zahlen. 9 Milliarden Pfund zahlt Großbritannien netto in die EU-Kasse pro Jahr, die man sich künftig sparen könnte. 3 Milliarden Pfund erhalten die Bauern an EU-Subvention. Ergo wäre mehr Geld vorhanden. Die Subventionen würden auch bei einem Austritt weiterfließen, ist er überzeugt. Wenn man unsere Landschaft so erhalten will wie jetzt und wenn man Nahrungsmittel will, und das wollen ja alle, wird man uns Bauern unterstützen. Es gibt deshalb keinen Grund zur Sorge. Die Bauern, aber auch andere Brexit-Anhänger sind Träumer, meint dazu David Wilson. Der Französisch- und Englischlehrer verteilt auf einem Platz Flugblätter an die Passanten und wirbt für den Verbleib in der EU.
There will be barriers erected.
Bei einem Austritt wird die EU für unsere Waren Importbarrieren errichten, meint er, Zölle. Es wird nicht weniger, sondern mehr Papierkrieg geben. Der freie Handel wird eingeschränkt. Die Austrittsbefürworter argumentieren aus dem Bauch heraus, dass alles schon gut kommt. Sie träumen von etwas, das es schon lange nicht mehr gibt, vom einst mächtigen britischen Empire. Tatsächlich träumen hier zurzeit viele, vor allem Ältere, von einer abgeschotteten Insel, ohne Einwanderer, ohne lästige wirtschaftliche Konkurrenz, ohne Kriminalität, ohne Arbeitslosigkeit. Sie träumen von der guten alten Zeit. Schade nur, dass es diese so nie gegeben hat.
Nach Spanien. Dort haben die Jungen genug von Krisen und Skandalen. Sie wollen ein besseres Land. Das sagt sich so leicht. Nur, wie macht man aus Spanien ein besseres Land? Indem man zum Beispiel eine andere, eine neue Politik macht. Am Sonntag sind Parlamentswahlen und es bietet sich die Möglichkeit, die Weichen in Richtung dieser neuen Politik zu stellen. Wie die aussehen könnte, darüber hat Martin Durre in Madrid mit Studentinnen und Studenten gesprochen und dabei Vertrautes und Überraschendes gehört.
Zuerst wirken die fünf Jungen ziemlich alt. Sie dreschen Parteiphrasen, bekannte politische Forderungen machen die Runde am Tisch. Man glaubt jeden Satz schon zu kennen und hört weg, bevor das Gespräch richtig beginnt.
En primer lugar, yo creo que en España es importante la educación.
Bildung ist jetzt das wichtige Thema. Wir müssen über unsere Zukunft nachdenken, wir müssen an Wachstum denken. Und das geht nicht ohne Bildung. Das klingt routiniert, einleuchtend und vage. Maria Ruiz studiert politische Wissenschaften, wie alle fünf an diesem Wirtshaustisch. Und sie sagt, sie werde am kommenden Sonntag Lehr einlegen. Keine Partei überzeuge sie. Ihre Kollegin Alba Maria Alba wählt die konservative Volkspartei PP. Albas Argumente kommen aus der Buchhaltung und aus dem Alltag.
Desde luego es importante, pero para poder construir un proyecto educativo lo primero se necesita es el dinero. Para mí,
Bildung kostet Geld und bevor wir über Bildungskonzepte reden, brauchen wir Wachstum, sagt Alba und schiebt dann noch einen Satz nach. Was nützt uns denn die Bildung, wenn wir nach der Uni doch keine Stelle finden? In der Frage klingt eine Hoffnungslosigkeit an, die wohl viele ab und zu befällt. Der liberale Victor de Domingo überlegt sich darum grundsätzlich, warum man in Spanien in keinem großen Thema der Politik Fortschritte sieht.
Para hacer reformas estructurales, que creo que son las que se necesita España, hay dos problemas. El primero es el cortoplacismo que hay en España.
Wenn es um große Reformen geht, sagt Victor, scheitert Spanien aus zwei Gründen. Man denkt kurzfristig. Die Parteien interessieren sich nur für Dinge, die gleich morgen sichtbar sind und Stimmen bringen. Und zweitens, die Parteien sind nicht fähig, Kompromisse zu schließen. Weil sie keinen Konsens suchen, ändert in Spanien bei jedem Regierungswechsel, was die Vorgänger beschlossen haben. Das ist ein Leerlauf, den in Spanien viele beklagen. Parteien, sagt Alba von den Konservativen, Parteien verfolgen nur noch Eigeninteressen. Und Borja Pérez von der Linkspartei Podemos sieht finstere Mächte der Geschichte am Werk, welche die junge spanische Demokratie blockieren.
Es decir, en España todavía ven en el vecino una especie de enemigo. Es decir,
die Wunden des Bürgerkriegs und der Franco-Diktatur, sagt Borja, sind noch nicht verheilt. Die schroffen Gegensätze bleiben wirksam. Niemand sucht Einigung. Und er kritisiert, dass auch die junge Linkspartei Podemos, seine Partei, oft in dieser Logik unnachgiebig und stur agiert. Immerhin stehen heute alle Parteien Spaniens auf demokratischem Boden. Daran gibt es keinen Zweifel. Aber, sagt Maria Ruiz, die Parteilose, Bürgerinnen und Bürger seien zu passiv. Wir alle müssten uns mehr um Politik und Demokratie kümmern. Was wir derzeit verfolgen, ist keine Kampagne, sondern ein Spektakel. Politiker diskutieren keine Lösungsvorschläge, sondern gehen ins Fernsehen und erzählen in Shows ihr Leben. Das ist ein Verlust an politischer Kultur. Übersetzt heißt das, wer Partizipation, Teilhabe am politischen Leben fordert, muss selbst damit beginnen und nicht warten auf etwas, was die Politik großzügig gewährt. Und das heißt auch, sagt die Sozialistin Lorena Sánchez, schaut allen Politikern auf die Finger. Allen.
Estamos evidenciando que los viejos partidos siguen siendo tan viejos como siempre porque siguen haciendo.
Wir sehen heute, dass die alten Parteien so alt sind wie eh und je und die neuen nicht so neu, wie sie behaupten, denn sie verhalten sich wie die alten. Man glaubt, sie wollen eine neue Politik, eine offene Debatte, aber sie taktieren, sie pokern um Sitze im Parlament und suchen Vorherrschaft, klagt die junge Politologin. Zuversichtlich klingt das nicht.
Der Bericht von Martin Durra. Gleich im ersten und vierten Licht und Schatten in Syrien. Wie es sich lebt in einem Land, in dem Krieg zum Alltag gehört, erzählt die Journalistin Karin Leukefeld im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Fabian Schlorp.
Die EU-Mitgliedstaaten wollen die Wirtschaftssanktionen gegen Russland um ein halbes Jahr verlängern. Im Friedensprozess in der Ostukraine habe es nicht genug Fortschritte gegeben, finden die EU-Diplomaten. Das Euro-Rettungsprogramm der Europäischen Zentralbank EZB ist mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar. Das hat das deutsche Bundesverfassungsgericht entschieden. Die EZB darf also mit Hilfe Deutschlands im Ernstfall Euro-Staaten unterstützen. In der Schweiz fährt die Hälfte der Arbeitnehmer mit dem Auto zur Arbeit. Diese Zahl ist aber rückläufig, wie eine Auswertung des Bundesamts für Statistik zeigt. Ein Drittel nutzt den öffentlichen Verkehr für den Arbeitsweg.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.